Feinschmeckertouren, Folge 357.
Feinschmeckertouren.
Der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
Hallo, buen dia. Schön, dass du uns weiter begleitest auf unserer Reise entlang der Pyrenäen auf der südlichen Seite, also in Spanien. Was hörst du in dieser Episode? Wir berichten dir über die Stadt Jaca. Wir erzählen dir ein bisschen Historisches dazu, vor allem aber, wie uns diese Stadt gefällt und was wir an kulinarischen Tipps für dich dort haben. Ja, und jetzt geht's auch schon los. Jaca schreibt sich J-A-C-A. Wir haben gelernt, dass das J als H ausgesprochen wird, relativ hart. Tina, wir hätten es eigentlich wissen können, weil wir waren ja mal auf einer Weinprobe zum Gebiet Jumilla und auch das schreibt sich ja mit J. Aber gut, ist schon eine Weile her. Von daher haben wir es einfach wieder neu lernen müssen. Die Stadt ist eine römische Gründung. Wen wundert's, wie so oft in der Gegend, sind hier einfach die Spuren der Römer noch erkennbar und sichtbar. Die Stadt liegt auf etwa über 800 Meter hoch am Fluss Aragon am Südrand der Pyrenäen und tatsächlich ungefähr 20 Kilometer Luftlinie südlich von der Grenze zu Frankreich. Was es mit dieser Grenze auf sich hat, was da steht und wie uns das gefallen hat, das hörst du in einer anderen Folge. Heute geht es um die Stadt Jaca. Übrigens, Pamplona und Saragossa, die Großstädte, befinden sich etwa 110 und 150 Kilometer nordwestlich und südlich. Die Kathedrale in dieser Stadt, ich persönlich fand sie jetzt nicht so besonders schön tatsächlich. Sie war auch innen sehr dunkel. Trotzdem hat mein Mobiltelefon mit seiner Kamera eine richtig gute Aufnahme gemacht. Diese Kathedrale ist heute tatsächlich die erste und wichtigste romanische Kathedrale am spanischen Jakobsweg.
Bedeutung hat diese Stadt für mich jetzt auch auf jeden Fall dadurch bekommen, weil 795 in einer Schlacht gegen die Mauren vor allem der Mut der Frauen dafür gesorgt hat, dass die Mauren aus dieser Gegend wieder vertrieben werden konnten. Und das sieht man ja gerade jetzt auch wieder weltweit, dass der Mut der Frauen in unterschiedlichen Ländern dafür sorgt, dass sich Dinge ändern können. Das finde ich ganz toll. Ansonsten finde ich die Stadt sowieso auch sehr, sehr schön, weil es einfach eine lebendige Stadt ist, eine schöne Stadt, eine nordspanische Pyrenäenstadt, eine sehr typische. Es gibt eine vielfältige Gastronomie, es gibt eben eine Pastelleria, also mehrere Pastellerias, da wo man so die Süßigkeiten auch kaufen kann, die es in dieser Stadt gibt. Dann gibt es natürlich Restaurants, die einen mehr mit Fleischangebot, die anderen mehr mit Tapas, die nächsten mehr mit Fisch. Manche haben einfach auch von allem etwas. Und es ist vor allem auch eine sehr schöne Ausgangsstadt, um hier eben ein paar wirklich wichtige Sehenswürdigkeiten entdecken zu können. Wir haben uns deshalb einfach mal, weil wir ja viel unterwegs sein wollten, auch ein Stadthotel ausgesucht und zwar haben wir genächtigt in dem Hotel Real. Das ist ein 3-Sterne-Hotel. Das hat vor allem eine sehr gute Lage, weil man geht einfach nur einen kurzen Weg entlang und 62 Stufen, genau, du hast es gezählt, 62 Stufen hoch und man steht direkt am Rand der Altstadt und kann in diese sehr schöne Stadt einfach auch eintauchen und man kann vor allem von diesem Hotel, von dem wir gestartet sind, einmal die Straße entlang durch die Innenstadt geradeaus durchgehen und kommt dann an dem bedeutenden Ort in der Geschichte dieser Stadt an.
So ist es und das ist schon eine amtliche Zitadelle. Immerhin war Jaca die erste Hauptstadt des Königreichs Aragon und sie wurde dann im 16. Jahrhundert auch wirklich zu einem wirklich wichtig strategischen Ort, wo man sich eben auch gegen Angriffe aus Frankreich, von den Hugenotten her zum Beispiel, verteidigen wollte. Und dort hat dann deshalb der damalige König den Bau verschiedener Festungen in den Pyrenäen angeordnet. Unter anderem eben auch die Zitadelle von Jaca. Das ist einer der beiden Zitadellen in ganz Europas mit eben 5 Sternen, wie eine Zitadelle eben angelegt ist, die noch komplett erhalten ist. Darüber hörst du in einer anderen Folge. Aber Tina, es gab auch den Mut von Männern offenbar, weil Soldatinnen wird es da noch nicht gegeben haben. 1930 eben, nachdem die Stadt auch in den Jahrzehnten davor sehr gewachsen ist, hat die Garnison einen Aufstand gemacht. Und die Garnison war ja in der Zitadelle beheimatet und hat die Abschaffung der Monarchie und eine demokratische Republik verlangt. Also das zeigt, dass es gemeinsam am besten geht. Leider hat das damals noch nicht gefruchtet, wie wir wissen. Aber es war eben ein richtiger Versuch mit dem richtigen Ziel.
Ja, offensichtlich sind die Leute da ziemlich aufständisch unterwegs und mutig, vor allem mutig. Also Revolution, das scheint deren Motto zu sein. Ja, übrigens ist es ja auch heute noch zu sehen in dieser Stadt. An 2 sehr unterschiedlichen Orten sind sehr große Anlagen, in denen die Grenzsoldaten untergebracht sind oder die Soldaten insgesamt. Was für eine Brigade das ist, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus. Aber es scheint schon noch strategisch ein sehr, sehr wichtiger Punkt zu sein, wenn man da gerade so viele Leute da dann immer noch hat, ja.
Ja, da sind, in Deutschland würde man wahrscheinlich militärisch sagen, Gebirgsjäger stationiert. Weiter oben ja auch. Hör mal in diese andere Folge rein, da spielen die auch eine Rolle. Aber was mich auch wirklich begeistert hat, ist tatsächlich auch die Lebenslust und die Genussfreudigkeit in dieser Stadt. Also die ist ja nicht besonders groß. Der Kernstadt hat, glaube ich, knapp 14.000 Einwohner. Aber da ist echt viel Gastro. Ja, die Bars sind mittags total belebt, alles ist voll, alle sitzen da, essen Tapas, trinken Bier und Wein schon, genießen das Leben, also richtig toll. Eine Bodega Langa zum Beispiel, eine schöne Vinothek, die auch, ich glaube, seit über 100 Jahren dort am Start ist, an dem großen Platz in Front an der Kathedrale, ist also wunderschön eingerichtet mit alten Holzelementen und entsprechenden Maschinen auch. Die haben eine ganz tolle Weinauswahl, wirklich sehr breit. Da kriegst du auch Tapas, da kannst du auf diesem Platz sitzen und auch was genießen. Richtig schön. Es gibt so einen kleinen Feinkostladen, der die Produkte der Pyrenäen hat. Es gibt andere Dinge. Wir haben zum Beispiel neben dem einen Restaurant, wo wir Fleisch satt gegessen haben, und darüber hörst du in einer eigenen Folge, noch richtig gut gegessen in dieser Stadt. Und da finde ich, ist die zweite Adresse, die wir dir empfehlen können, super empfehlen können, das La Cocina Casa de Comidas. So heißt dieses Restaurant und übersetzt heißt es einfach die Küche, das Haus der Nahrungsmittel, des Essens.
Genau, das ist da absolut Programm. Und was da vor allem schön ist, ich habe das Gefühl, da wird noch so richtig gekocht, wie die Hausfrauen oder Hausmänner eben zu Hause in dieser Region kochen. Und so ist auch das Angebot auf dieser Karte. Man kann da wirklich viele kleine Tapas auswählen, die in sehr kleinen, angenehmen Häppchen kommen, um die Vielfalt dieser Küche zu schmecken. Und das ist natürlich etwas, was uns sehr entgegenkommt. Den Einladungen folgen wir immer gerne und wir wählen da schon auch mal Dinge aus, von denen wir wenig Ahnung haben, was das sein wird. Und auch so, ja, einfach auch keine Vorstellung haben, weil wir wollen das probieren und gucken, ob da was für uns dabei ist. Was wir kannten, waren die Teresnos. Das sind ja die kleinen Stücke von einem Bauchspeck, der richtig schön trocken ausgebraten wird und dann diese Speckschwarte so richtig schön knusprig ist. Das haben wir ausgewählt, weil das kennen wir aus Segovia von unserer Tour durch Kastilien León. Also da kannst du auch mal reinhören. Da wird's auch richtig lecker in dieser Folge für dich. Die wurden hier geliefert, also überhaupt die kleinen Tapas, die wurden alle auf einer schönen schwarzen Schieferplatte gereicht. Und diese Teresnos, die lagen dann in so einer Tüte, wie wenn du durch den Jahrmarkt gehst und du hast Lust auf gebrannte Mandeln. Das fand ich auch schon mal schön, die Präsentation. Dann war dabei eine Garnele, nicht einfach nur ausgebacken in einem Teig, sondern das, Burkhard, das kannst du gleich sagen, weil das hast du ja vor allem gegessen und du warst total begeistert davon. Da waren nämlich noch mehr dabei, dann waren so kleine Bällchen, also Croquettas, Fleischbällchen, Schinkenbällchen. Ja, die waren okay, die waren lecker. In so einem schönen Schälchen, welches aussieht wie so ein großer Löffel, aber wirklich groß. Also nicht nur diese kleinen Löffel, wo man heute ja so diese Amuse-Bouche gerne serviert, wo man wirklich mit einem Löffel in den Mund nehmen kann, sondern ein bisschen größer. Da war die Spezialität mit Kichererbsen dabei und auf einer anderen Schieferplatte, und das war für mich der absolute Renner, da war ein Türmchen aus verschiedenem Gemüse mit einer hellen weißen Soße und da waren Blütenblätter dabei, da war Kresse mit dabei. Ich kann es gar nicht wirklich beschreiben, ich kann dir nur einfach sagen, dieses Gemüsehäufchen, das war so fantastisch, davon hätte ich gerne einen Hauptgang gehabt.
Das Schöne ist ja, Tina, dass du in diesem Restaurant tatsächlich von den Tapas-Rationen auch halbe Teller oder eben ganze Portionen bekommen kannst. Also das heißt, du kannst ja natürlich, wenn du dich da mal ein bisschen durchprobiert hast, so wie wir es gemacht haben, und du bist länger in der Stadt und willst dann nochmal essen gehen und sagst, hey, genau das da, das hätte ich gern, wie du eben, als große Portion, dann kannst du dir das natürlich bestellen und das macht richtig Spaß. Die Garnele, die du angesprochen hast, die hat mir auch richtig Spaß gemacht, weil die war außen schön paniert und frittiert, aber zwischen der Panade und der Garnele, die wunderbar geschmeckt hat, da war noch so, ja, wie so eine Art Bechamelsoße drumherum, aber nicht irgend so was Weißes, Labberiges, was noch nichts geschmeckt hat, sondern das war hervorragend gewürzt und hat perfekt zu beidem gepasst. Also eine tolle Textur, außen kross, dann schön cremig und dann das feine Fleisch dieser Garnele. Also das war ein wirklicher Traum.
Ja, dieser Tomatensalat, der war das übrigens auch. Den kannst du dir so vorstellen, ein weißer Teller. Und da liegt dann von einer richtig großen Tomate aus Barbastro, die speziell genial schmecken, nämlich noch Tomate, eine alte Sorte, hauchdünn geschnittene große Scheiben, so wie wenn man Vitello Tonnato reicht. So liegen da die Scheiben wie eine Blume, die Blüten der Blume und in der Mitte sind die Streifen wie Nudelstreifen von der Zucchini in so einem Häufchen drapiert und da liegt oben auf eine Burrata. Die haben sie auseinandergeschnitten und haben dann eine grüne Pesto-Soße darüber gemacht. Also für Menschen, die gerne vegetarisch essen, genial. Einfach genial. Zum Anschauen, aber vor allem auch zum Essen. Herrlich frisch, super aromatisch. Das war für mich ein Tomatenteller, der endlich mal nach Tomate geschmeckt hat.
Da habe ich schon gedacht, als mein Hauptgang quasi kam, den ich extra auch als kleinen Teller bestellt habe, als halbe Ration, schon beim Ansehen und beim Riechen dieses Duftes habe ich meine Entscheidung bereut und habe gedacht, hättest du mal eine große Portion, eine normale Portion bestellt. Ich hätte wahrscheinlich auch zwei normale Portionen davon sehr gut vertragen und genießen können. Ich hatte nämlich Muscheln. Muscheln in einem schönen Olivenöl-Knoblauch-Petersilie-Sud. Die haben tipptopp geschmeckt. Und ja, das war eben eine halbe Portion. So war es auch bestellt. Da waren natürlich nicht unbedingt viele drin. Naja, egal. Es hat genial geschmeckt und das war die Hauptsache.
Wie gut, dass es noch viel Brot dabei gab, weil du konntest deinen ganzen Sugo mit dem Brot letztendlich ausditschen. Und die Muscheln, die kannst du dir vorstellen, wenn du beim Italiener schon mal Spaghetti Vongole bestellt hast. Genau diese Vongole, die waren das. Das waren nämlich die kleinen. Also du warst da schon ein bisschen im Nachteil, das muss man schon sagen.
Dir gegenüber, aber, ja.
Weil ja, absolut. Aber ich habe das ja auch gerne ausgeglichen, weil ich habe dir ja von meinem Gang was abgegeben. Ich hatte nämlich weißen Fisch, Bacalao. Und da hatte ich eben schöne drei kleine Stückchen auf meiner langen weißen Platte liegen, auch mit schön Petersilie, einem Oliven-Knoblauchsud und vor allem waren lange Streifen gedünstet von dieser herrlichen roten Paprika, die es auch hier in Nordspanien gibt, dabei. Es hat herrlich gerochen, geduftet und vor allem gemundet. Ich habe dir gerne was abgegeben. Letzten Endes sind wir ja sowieso total satt aufgestanden. Also viele Kleinigkeiten. machen am Ende auch satt. Was vor allem tierisch satt gemacht hat, aber auch echt genial geschmeckt hat, war mein Nachtisch. Kannst du dir vorstellen, wie ein Millefeuille, aber die einzelnen Teigplatten, die
etwas
waren
etwas dicker.
Etwas deutlich dicker und vor allem diese gelbe Creme, die keine Vanillecreme war, die ich auch gar nicht beschreiben kann, weil ich keine Ahnung habe, was das war, die aber genial geschmeckt hat. Die lag da dazwischen und oben auf war wie so, wenn man mit diesem, bei der Creme Brûlée mit diesem Feuer am Ende noch drauf geht, war das noch so ein bisschen karamellisiert. Ah ja, ich weiß, an eins erinnere ich mich genau. Diese gelbe Soße oder Creme, die hatte so ein bisschen Toastnoten. Also das war das Besondere an dieser Creme. Also jedenfalls, die hat richtig satt gemacht. Die hat aber auch schön ausgesehen. Und das war für mich ein ganz toller Abschluss.
Mein Dessert könnte man als armer Ritter bezeichnen. Es war nämlich eine getoastete Weißbrotscheibe, eine schöne, dicke getoastete Weißbrotscheibe mit einer Kugel Eis da drauf. Und ja, da war ein herrlicher Honig über diese Toastscheibe erstmal verteilt worden, sodass du einen wirklich süßen, aber nicht zu süßen Abschluss deines Menüs hast. Du hast ja von den Toastnoten gesprochen in deinem Dessert, Tina. Das lässt mich natürlich direkt auf den Wein kommen, den wir hier zu diesem Menü uns bestellt haben. Und zwar haben wir hier tatsächlich den Viognier von der Edra Bodega uns bestellt. Ein Viognier, Jahrgang 2018, also 5 Jahre gereift zum Zeitpunkt, als wir ihn aufgemacht bekommen haben. Die Bedienung hat erstmal gesagt, ich muss erstmal schauen, ob wir noch einen haben. Den Grund dafür, den haben wir dann bei der Edra Bodega selber erfahren. Hör in diese Folge unbedingt auch rein. Ein super spannendes, ganz tolles Weingut mit wirklich außergewöhnlichen Wein. Und den ersten außergewöhnlichen Wein, den hatten wir hier eben im Glas, die Flasche für 38 Euro. Das ist hier in Spanien in der Gastronomie, um das mal einzuordnen, im deutlich oberen mittleren Preissegment verortet, weil du kriegst hier für 8, 10, 12 Euro, 15, 18 Euro die Flasche im Restaurant, wirklich gute Weine zu deinem Menü. Ja, wir wollten natürlich unbedingt diesen Viognier probieren, der eine tiefgelbe Farbe hat mit schon wirklich orangenen Reflexen, also farblich schon wirklich sehr außergewöhnlich, ja. In der Nase kandierte Früchte, es kam auch Kamille, es kam auch Fenchel und ich habe dann ein bisschen gegoogelt und habe die Beschreibung dieses Weines gelesen vom Weingut selber. Die sagen, ja, der hat ein Kraut, ich habe den spanischen Namen nicht jetzt mehr parat, aber es ist das graue Heiligenkraut in der Übersetzung. Das ist eine Kamille-ähnliche Pflanze, die eben in dieser Gegend wächst, aber dazu hörst du mehr in der anderen Folge über diese Bodega. Und ja, am Gaumen, das war wirklich fantastisch. Da waren nicht nur diese Brioche- und Toastnoten, die mich jetzt eben daran erinnert haben, dass wir diesen großartigen Wein getrunken haben. Der hatte wirklich Kaffeenoten. Der hat uns ja sofort auch erinnert an diesen einen Wein aus der Maremma, aus der Weinrebe Ansonica. Auch was absolut Abgefahrenes, ganz Autochtones und Ursprüngliches. Und ja, also du kannst es glauben oder nicht, aber tatsächlich haben wir in Rum eingelegte gegrillte Banane aus diesem Wein geschmeckt. Und es war wirklich fantastisch. Die anderen Noten natürlich aus der Nase auch. Ein ganz toller, seidiger Wein. Der war immer noch frisch, obwohl er 5 Jahre schon auf dem Buckel hatte. Eine integrierte Säure, aber super schön. Also ein ganz toller Wein. Eine weitere Adresse, die wir dir empfehlen können, wo wir auch gegessen haben, ist das Maison Serablo. Also ich würde es mal beschreiben mit traditionell, deftig, herzhaft. Wenn du da reinkommst, da fühlst du dich schon mal um Jahrzehnte zurück in der Zeit versetzt. Es ist sehr mit dunklem Holz, sehr gediegen eingerichtet. Es hat so eine für mich 70er-Jahre-Charme, ja, aber total schön. Also ich mag dieses Restaurant. Wir haben dort einen schönen Abend, einen sehr gemütlichen Abend verbracht. Die Menschen waren dort nett und wir haben wirklich gut gegessen. Aber Tina, wir haben auch sehr üppig gegessen.
Fleisch, Satt haben wir da vor allem gegessen und da war es mir auch total danach. Deshalb habe ich mich mal für eine eigene Vorspeise entschieden. Und das war der Belota-Schinken. Belota-Schinken ist ja der beste Schinken überhaupt. Den haben wir mal in Bilbao gegessen, in einem sehr guten Restaurant. Und deshalb wollte ich den wieder haben. Der in Bilbao war einiges besser, muss ich sagen. Aber der hier war auch schon richtig gut. Eine ganz große schwarze Schieferplatte mit extrem vielen Scheiben frisch runtergeschnittenen Belota-Schinken lag da. Unglaublich viel Brotscheiben angetoastet und dann das, was die Spanier gern essen, morgens zum Frühstück auch schon, dieses Tostado, Pan Tostado. Da kommt ja immer so eine Mischung aus, ich sage jetzt mal Tomaten, passierte Tomaten und Olivenöl. Das wird zusammengemixt und das war da in einem Schälchen dabei. Das war schon richtig klasse. Also erstmal wird das Brot mit dieser Tomaten-Oliven-Mischung bestrichen und dann kommt da noch eine Scheibe Schinken drauf oder man schiebt sich den Schinken einfach extra in den Mund. Die Kombination ist echt richtig gut. Und das war aber so viel, das sage ich dir, wenn du nicht wirklich ein guter Esser oder eine Esserin bist, dann überleg dir ehrlich, ob du nicht die Vorspeisen zu zweit bestellst. Also, dass du dir eine Vorspeise teilst. Denn ich habe das halbe Brot echt liegen lassen, weil ich konnte das nicht alles essen. Aber was der Hammer war und vor allem an Menge, das war ja mal deine Vorspeise, Burkhard.
Ja, klar. Ja, ich war ja quasi in Anführungszeichen gezwungen, eine eigene Vorspeise zu bestellen. Das habe ich dann auch gemacht, nichts ahnend, was mich da erwartet. Da stand eine hausgemachte Pâté, also eine Terrine, eine Pastete, Terrine, auf der Karte für 10 Euro. Und dann habe ich gedacht, gut, dann probiere ich das mal aus. Das ist bestimmt lecker und es wird auch nicht so viel sein. Mich erreichte ein wirklich richtig großer, runder Teller mit 8 großen Scheiben von diesem getoasteten Brot. Auf jedem dieser 8 Scheiben lag ein großer Kreis, ein sehr dicker Kreis, also ich sag mal mindestens 2 Finger dicker Halbkreis von, einer Leberwurst.
Grobe Leberwurst.
Grobe Leberwurst, ja. Das war sie tatsächlich. Die hat richtig super geschmeckt. Also das war kein 0815, das war wirklich so, wie sie es ja auch angeboten haben, hausgemacht. Richtig gut, aber es war so dermaßen viel. Ich habe mir die Blöße nicht geben wollen, sage ich mal, also mindestens 3 dieser 8 Brote wieder zurückgehen zu lassen, weil danach war ich eigentlich schon satt und wir hatten ja noch einen Hauptgang bestellt. Also habe ich tapfer diese Leberwurstbrote und ich würde mal schätzen, das waren mindestens 300 Gramm von dieser Pâté gegessen und habe dann vor dem Hauptgang direkt einen Hierbas bestellt, der hier so wie in Richtung Baskenland auch diese gelbliche Farbe hat und wirklich auch herber ist als der Hierbas, den man vielleicht gemeinhin von Mallorca kennt, also der sogenannte Grüne, der ja oft auch relativ süßlich ist. Der hat mir natürlich geholfen. Ja, und dann kamen ganz klassisch die kleinen Kotelett vom Milchlamm, das hier in der Region tatsächlich etwas größer ist als das Le Chasso, was wir letztes Jahr eben auf unserer Kastilien-Rundreise so sehr genossen haben. Ein runder Abend, deftig, herzhaft, traditionell, das kann man hier unterschreiben. Gerne hätte ich gegessen in einem etwas innovativeren Restaurant, nämlich bei Ultramarinos. Ultramarinos Bar y Tapas, das ist die genaue Bezeichnung dieser Lokalität. Die haben wir auch angefunkt und einen Tisch reservieren wollen, aber sie haben uns leider mitgeteilt, dass sie erst, ich glaube, donnerstags wieder öffnen und da waren wir bereits auf dem Weg in die nächste Destination.
Dafür haben wir sehr, sehr gut gefrühstückt. Wir haben einmal das im Hotel probiert, das war okay, aber reicht natürlich nicht für unsere Feinschmeckernasen. Deshalb haben wir uns ausgesucht Delicias del Pirineo, das ist am Ortsrand, am nördlichen Ortsrand von Jaca. Ganz in der Nähe eines Waschsalons. Also falls du mal auf Tour gehst und du musst unterwegs Klamotten waschen. Wir waren dort, hat alles super geklappt. Und da haben wir eben sehr, sehr lecker gefrühstückt. Also die haben eine ganz kleine Backstube hinten dran. Das ist Vater und Sohn, die das gemeinsam machen. Und während wir vorne beim Sohn bestellt haben, hat Vater hinten gerade den Teig wieder ausgerollt. Die haben ein tolles Angebot. Da gibt's frische Brote zu kaufen. Da gibt's vor allem herzhafte Sachen. Viele solche herzhaften Kleinigkeiten mit einem gefüllten Blätterteig, mit Fisch, mit Fleisch, mit Gemüse, mit der Kombination aus Fleisch und Gemüse. Sehr lecker, kann ich dir sagen. Habe ich probiert. Hat extrem gut geschmeckt. Aber vor allem haben sie eine ganz große Auslage mit unglaublich vielen verschiedenen Süßigkeiten und vor allem auch Süßigkeiten, die wir so gar nicht kannten, die eben hier aus der Region sind. Da wird viel auch mit dunkler Schokolade gearbeitet, mit einer ganz dunklen, sehr herzhaften Toffee-Füllung, die sie da selber machen. Leckerer Kaffee, man kann drinnen sitzen, man kann draußen sitzen und die Leute sind unglaublich nett. Also wenn du in der Gegend bist und du hast Lust auf Kaffee oder eben was Herzhaftes, das können wir dir wirklich empfehlen. Das war sehr, sehr lecker.
Also dieses nette kleine Kaffee-Bistro, wie auch immer man es bezeichnen mag, total frequentiert von Einheimischen. Da verirren sich wahrscheinlich sehr selten Touristen oder Gäste aus dem Ausland dahin. Wir haben es genossen dort, wir waren mehrfach dort. Und insgesamt kann man über diese Stadt Hakka sagen, also geschichtlich unheimlich interessant, eine sehr lebendige, aber angenehme Innenstadt, in der du dich super aufhalten kannst, mit viel Gastronomie, viel zu genießen. Und damit dir viel Spaß dabei, bleib gesund und uns gewogen. Bis zur nächsten Folge, mach's gut.
Adios.
Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
Verpass keine Neuigkeiten mehr und trag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
Deine Feinschmecker-Guides Bettina
und Burkhard.